auch wenn nicht alle im direkten Austausch mit den Marken stehen oder eben den Netzwerken, weil das oftmals ja wirklich nur ein Team ist, ist es halt wichtig, dass dieses Wissen weitergegeben wird.
Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level, Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von Next Level Time for Learning mit Annalena. Im ersten Teil haben wir über ihren Werdegang geredet und wie sich die Industrie verändert hat. Da machen wir weiter. Es geht hier um auch die Unterschiede darzustellen zwischen dem deutschen Markt und dem deutschsprachigen Markt und dem angelsächsischen Markt als Beispiel und wo da die Veränderungen sind, gerade in Bezug auf Marketer versus Tech People oder Hybride. Ich freue mich sehr über die Einblicke, die sie mit uns teilt. Also hört gern wieder rein. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, seppt zwei Episoden zurück, dann werdet ihr die Vorgeschichte hören, auch eine grandiose Folge. Also viel Spaß, euer Navid.
Also gerade das Thema Silos ist ganz schlimm. Also gerade in der jetzigen Zeit, wo Tracken sowieso immer schwieriger wird und eigentlich es ja eigentlich um Inkrementalität geht.
Genau.
Wie viele Push-Kanäle hast du noch? Und auch, sag ich mal, die Push-Kanäle, die du auch in einigen Vertikalen hast, die wo Affiliates halt voll drin sind, die werden natürlich auch dadurch dann irgendwie kannibalisiert, dass du noch irgendwie ein internes CRM hast oder dass du noch einfach andere Sachen hast. Und das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz. Also danke, danke fürs Teilen. Glaubst du, es kommt dabei? Also ich meine, weil du hast ja gerade gesagt, also bestes Beispiel Otto, da hast du es. Aber ich meine, wie viele Ottos dieser Welt haben wir allein in Deutschland? Das sind ja nicht so viele. Ich meine, gerade also unser Fokus ist ja immer so der Jude, der Mittelstand. Und ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie schaffst du es, ist technisch aufzubauen mit einem Ressourcenaufwand, wo es sich rechnet. Also gerade halt das beste Beispiel, dynamische Payout-Strukturen ist halt ein super Thema. Ja. Darüber redet, glaube ich, auch allein unsere Industrie seit 6-7 Jahren immer mal wieder. Aber es gibt halt wirklich wenige, die es am Ende machen. Also ich hab auch mit einigen, sage ich mal, Netzwerkinhabern auch gesprochen. Die meinten, ja, am Ende ist es halt super aufwendig und für alle nicht wirklich nachvollziehbar. Und ich glaube, wir haben ja auch, was das dann angeht, gerade wenn du auf Advertiser-Seite das ja machst, eine andersseitige asymmetrische Informationsverteilung, weil du noch immer davon ausgehst, dass Inkrementalität nachgewiesen werden kann. Das würde mich mal auch interessieren, auch aus deiner Erfahrung, auch mit Brands, dass die auch nachweisen konnten, wie die Inkrementalität war oder wie viele Touchpoints da waren, oder war es dann so, okay, das hat schon so gepasst?
Schwierig. Ich würde sagen, das hat sich auch in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr verbessert. Aber mit ein bisschen meine ich wirklich noch nicht so maßgeblich, dass man davon ausgehen kann, dass wirklich noch nicht mal 50% der Advertiser könnten dir das so nachweisen, dass du sagst, okay, cool, hier sehe ich es jetzt. Zumindest meiner Erfahrung nach. Inkrementalität ist aber gleichzeitig das, was sie natürlich auch immer fordern. Also darum sehr, sehr gutes und spannendes Thema, weil da natürlich vor allem auch Voucher-Seiten immer wieder sehr auch in die Pflicht genommen werden, dass sie nachweisen, dass der Traffic, den sie liefern, inkrementell ist. Das heißt, dass wirklich jemand auf die Advertiser-Seite, der sonst nicht gekommen wäre, der sonst nicht gekauft hätte, ist natürlich auch nicht so einfach nachzuweisen, ist aber was in Zusammenarbeit eben auch gut geschehen kann. Und da müssten auch Advertiser meiner Meinung nach noch mehr tun. Und die Netzwerke versuchen da auch viel zu unterstützen tatsächlich und damit anzusetzen. Du hast es auch mit den dynamischen Kohäsionsstrukturen angesprochen. Das ist was ja immer präsenter wird, aber du hast eben auch berechtigterweise gesagt, es wird seit Jahren drüber gesprochen, aber so richtig passieren tut halt jetzt langsam erst was und dann auch immer noch nicht zuverlässig und dann auch immer noch von einer Minderheit der Advertiser. Und da muss man wirklich unterscheiden, glaube ich, zwischen wie erfahren sind die Personen auf der Advertiser-Seite einerseits, also wie viel wissen die tatsächlich auch über die Möglichkeiten, die sich entwickelnden Möglichkeiten im Affiliate-Bereich, wenn es um Tracking geht, Reporting auch in dem Falle, weil im Reporting muss es ja nachgewiesen werden. Und da war auch ganz lange noch Nachholbedarf auf Netzwerkseite vorhanden, um das auch richtig abzubilden, nachvollziehbar abzubilden. Da passiert auch ganz viel, was sehr, sehr gut ist. Aber es bedarf noch sehr viel Aufklärung. Und da müssen dann natürlich auch wieder die Erfahreneren ran, um entsprechend das Wissen weiterzugeben und ganz klar verständlich auch mitzugeben, was sind die Vorteile von dynamischer Verprovisionierung. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, die man betrachten kann. Das muss ja nicht nur, was das beliebteste Beispiel immer noch ist bei Advertisern, neuer Käufer versus bestehender Käufer, also new versus existing customer sein, sondern das kann zum Beispiel auch bei einem Subnetzwerk sein, dass man auf eine ID dynamisch verprovisioniert. Das heißt, wenn man sieht, okay, die Sub-ID am Beispiel von einem Influencer, ein Influencer hat eine Sub-ID, man sieht, diese Sub-ID performt sehr gut, das sieht man dann im Tracking oder übers Tracking und dann im Reporting von dem Affiliate-Netzwerk und kann dann sagen, okay, dieser ID möchte ich eine höhere Provision für den und den Zeitraum geben. All das ist mittlerweile möglich. Man kann das auf Produktreihenebene machen. Man kann einzelne Produkt-IDs reinziehen. Wenn man sagt, okay, ich, liebe Marke, möchte die und die Produktreihe ausverkaufen und verprovisioniere deshalb höher. Oder hier habe ich eine höhere Marge, darum kann ich da höher verprovisionieren. Und das sind alles Dinge, die stattfinden können, technisch gesehen, aber idealerweise auch mit einer hohen Kommunikation einhergehen. Denn idealerweise geht das nicht nur über den Affiliate-Kanal, sondern stimmt sich da wieder mit anderen Marketingbereichen oder Marketingplan ab. Das heißt, man schaut auch da, wie können wir zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um dafür Popularität zu schaffen innerhalb der Zielgruppe. Denn auch da können Publisher ja helfen, durch die Reichweite, die sie haben und die zusätzlichen Angebote, sei es Newsletter, sei es auf den Plattformen, die sie bedienen, mit einem Banner. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, dass man das eben dann ergänzend zum Marketing-Mix mit einbindet und nutzt. Und das passiert auch noch viel, viel zu wenig.
Ja, aber das ist ja wieder auch genau dieser Aspekt der Silos. Also ich glaube, weil du hast ja immer irgendwie Angst, dass der Search-Kanal, der Meta-Kanal und dann, sage ich mal, wir als der kleinere Affiliate-Kanal und dann alle Angst haben, dass du da irgendwie Marktanteil haben musst. Obwohl man ehrlich sein muss, das, was ja auch den Advertiser eigentlich interessieren sollte, ist ja der Blended ROAS. Es geht ja im Endeffekt darum, was sind meine Akquirierungskosten über alle Kanäle und nicht jetzt, was sind meine Akquirierungskosten über einen einzelnen Kanal, weil das ist ja Hanebüchen. Und ich glaube, ja, da ist halt auch, sage ich mal, auch die Herausforderung, auch, sage ich mal, auch bei neuen Mitarbeitern, aber auch generell auch brandseitig zum einen diese technischen Herausforderungen, die du ja gesehen hast und auch aufgezeigt hast, wieder zu spiegeln, aber dann halt auch ja die alle Möglichkeiten im Affiliate-Kanal zu nutzen, die ja auch, und das ist ja das Tolle bei uns, wir können ja fast jeden Online-Marketing-Kanal abbilden. Das heißt, bei uns kriegst du auch, was neue Mitarbeitern geht, immer so diese, ich sag mal so die 360-Grad-Brille, im Gegensatz, wenn du jetzt irgendwie nur Meta machst. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch komplex und auch die Herausforderung, dass man auch übergreifend ja mit den einzelnen Departments arbeiten möchte. Aber auch gerade, du hattest ja auch noch gesagt, auch jetzt auch gerade in der neuen Position oder beziehungsweise in der Position, wo du bist, auch gerade mit deinem doch größeren Team. Wie siehst du denn da auch, sage ich mal, die Herausforderung, gerade im Onboarding, gerade auch diese Komplexität, die du gerade jetzt auch aufgezeigt hast, ja aufzuzeigen und den halt dann auch heuristisch ja zu vermitteln?
Ja, und das geht tatsächlich echt auch zurück auf das, was du am Anfang gesagt hast bezüglich des Information Overloads, der da unter Umständen stattfinden kann. Gerade bei Styling sind auch viele Absolventen von der Uni, was natürlich super ist, weil die auch nochmal sehr viel neues Wissen mit reinbringen, viel auch sehen und wahrnehmen, auch in ihrem Alltag, was vor allem natürlich auch den Influencer-Markt betrifft, was sehr, sehr hilfreich ist. Gleichzeitig ist vieles, was die Affiliate-Branche angeht, neu für sie. Das heißt, da fängt man wirklich bei Null an und muss da dann erstmal schauen, dass man auf einem Low-Key-Level, würde ich jetzt sagen, für unser Verständnis, ohne das abwertend zu meinen, erstmal erklärt, was ist überhaupt Affiliate-Marketing, wofür steht das, was passiert da dann? Also, dass man erstmal sagt, okay, was ist es, wie wird das umgesetzt und wie hilft es uns eigentlich? Und was kann man dann auf Basis dessen tatsächlich noch explizit für die jeweiligen Advertiser und oder Netzwerke halt, was kann man da rausziehen, noch mitmachen, damit wir als Publisher da eben das meiste auch mit rausziehen können. Und das ist dann tatsächlich gar nicht so einfach und braucht auch eine gewisse Zeit. Und es ist ganz schwer, je nach Position der Person, die eben anfängt, dann auch all diese Details, worüber ich eben gesprochen habe, ihn mitzugeben. Also das kann man am besten tatsächlich, indem man die Leute mitnimmt, meiner Meinung nach. Also indem man wirklich an Use Cases dann auch die Person mitlernen lässt. Das heißt, wenn es Probleme im Tracking gibt, die Personen mitzunehmen, die unterschiedlichen Ebenen zu beleuchten, auch mit der IT in den Austausch zu gehen, dass sie da eben noch ein bisschen besseres Verständnis für kriegen können, in Netzwerkkonversationen sie mitzunehmen, in die Advertiser-Konversationen. Denn auch wenn nicht alle im direkten Austausch mit den Marken stehen oder eben den Netzwerken, weil das oftmals ja wirklich nur ein Team ist, ist es halt wichtig, dass dieses Wissen weitergegeben wird. Und wenn das eben nicht über einen direkten Austausch passiert, dass man dafür Lunch and Learns macht oder ähnliches. Also es ist total wichtig, da dann auch eine Curiosity irgendwie zu schaffen, dass es einerseits so ist, dass das Wissen proaktiv weitergegeben wird, aber sich auch proaktiv eingefordert wird von den Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor, weil das vor allem natürlich bei Berufseinsteigern oft nicht so intuitiv passiert, dass man da auch wirklich ermutigt, Fragen zu stellen, zu sagen, hey, lauf da mal mit, nimm dir die Zeit. Und man ist viel zu oft einfach im Alltagsgeschäft, wenn man wo neu anfängt, anstatt dass man tatsächlich auch das Wichtige mitgegeben kriegen kann, damit man dann eben nicht lost ist, wenn man anfängt, ein technisches Problem zu sehen oder wenn dann auf einmal die Zahlen überhaupt nicht mehr stimmen oder gar keinen Sinn machen, dass man dann gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Weil das bringt dann den Verzug rein und das kann sehr, sehr viel Geld kosten.
Ja, und das führt, glaube ich, auch dann auch, glaube ich, auch zu Frustration bei Mitarbeitern.
Total.
Und ich glaube, das ist ja auch eine Sache. Ich glaube, also ich kann es immer nur von mir selber sagen. Der Grund, weswegen ich Affiliate Marketing mache, ist, weil es mir jeden Tag sehr, sehr viel Spaß macht und ich sehr, sehr viel Freude daran habe. Und würde ich diese Freude nicht haben, hätte ich wahrscheinlich schon vor Jahren irgendwas anderes gemacht. Und ich glaube, wenn du dann halt mit Frustration startest, und ich meine, wir hatten darüber ja auch im Vorgespräch mal geredet. Ich meine, klar, also, ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch von so 10 Jahren aus Kiss My Ads und haben dann bemerkt, dass wir uns seit 10 Jahren doch schon kennen, aber auch davor. Diese Zeiten, wo du halt gerade im Mobile-Geschäft so einfach nur unter Spannung bist und eigentlich nur funktionierst, ist, glaube ich, halt ja der falsche Ansatz. Sogar auch gerade bei neuen Mitarbeitern, die in unsere Industrie kommen. Das heißt, das Wichtigste ist ja, dass du denen auch die Zeit und die Luft gibst, wenigstens zu versuchen, diese Komplexität, die wir jetzt gerade haben, zu verstehen und auch den Raum gibst, auch über einen Zeitraum von einem Jahr oder auch 2 Jahren in meinen Augen, wirklich die Nuancen zu verstehen. Weil ich glaube, das ist halt der Punkt, den viele vergessen. Ich finde es immer so lustig, wenn ich mir dann irgendwie bei LinkedIn so Profilbeschreibung angucke und dann steht da irgendwie Specialist und ich gucke mir das an und arbeite jemand so 2 Jahren dabei und denke mir so, okay, also krass, dass du das kannst. So, weil ich glaube, wir hatten natürlich auch durch Corona eine Zeit, wo wir natürlich alle sehr schnell gewachsen sind. Wie wir das mal genannt haben, Proktosaurierwachstum. Das heißt, der Körper ist gewachsen, der Hirn halt nicht mehr so. Und da einfach auch diesen Druck, nicht diesen Druck rauszunehmen. Ich meine, wir arbeiten ja selber in einer Agentur. Ich glaube, so eine Agentur zu arbeiten, ist wohl das Stressigste, was man machen kann in unserem Bereich. Aber trotzdem halt den Raum zu schaffen, sowas zu machen. Wie hast du das gemacht? Also wie hast du auch gerade bei Mitarbeitern, die dazukamen, wo du auch dann gesehen hast, hey, da bilden sich langsam diese Fragezeichen. Mhm. Wie hast du es hinbekommen, dass sie sich dann wieder zentrieren konnten?
Ich habe mir tatsächlich, also das beschreibt sehr gut, wie du sagst, ich habe mir dann auch sehr gerne die Zeit genommen und arbeite da ganz gerne und viel auch mit Fragen, um rauszufinden, okay, wo genau hakt es denn eigentlich? Also wo genau ist diese Wissenslücke, die wir füllen müssen, um dann auch die Person genau mitzunehmen in die, in Anführungsstrichen, potenzielle Fehlersuche oder in den Austausch eben dann mit den Netzwerken. Und den Advertisern auch, wie führt man diese Gespräche dann dort, ne, um eben an die Problemlösung zielgerichtet heranzugehen. Und das muss immer partnerschaftlich passieren. Also das ist auch sehr essentiell. Es heißt nicht umsonst Partnermarketing und das ist tatsächlich auch auf viele Ebenen übertragbar, meiner Meinung nach. Und dementsprechend ist es mir da immer ganz wichtig, die Leute mitzunehmen. Weil was ich auch viel gesehen habe, und das finde ich total spannend, auch was du sagst mit der Corona-Zeit, habe das Gefühl, seitdem ist auch Affiliate natürlich sowieso noch mal ein bisschen gewachsen und präsenter geworden. Aber es gibt jetzt auch sehr viele Online-Kurse zum Affiliate-Marketing. Und ich glaube, es ist gut, wenn jemand das als Basis macht. Das heißt aber nicht, dass man eben direkt ein Experte ist, sondern dass das eine gute Basis ist, auf der man aufbauen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, für jeden Einzelnen mit zu verstehen, dass es eben diese unterschiedlichen Nuancen gibt. Und da sehe ich mich natürlich auch in der Rolle zu helfen, das Schritt für Schritt mit zu erklären. Und da ist es dann aber die Kunst, nicht zu schnell zu weit vorzupreschen oder zu tief reinzugehen. Und da muss ich auch oft noch viel an mir arbeiten, weil man eben dieses große Wissen hat und dann irgendwie manches schon für selbstverständlicher, also voraussetzt. Das sollte man aber nicht tun. Also das sind dann auch nochmal so Lernfelder, glaube ich, von mir auf jeden Fall, vielleicht auch von dir als Experte, aber ich glaube, du bist da schon ein bisschen besser drin. Du machst da ja auch gute Kurse und.
Leider nicht. Also das Lustige, ich musste gerade so schmunzeln und lachen. Ich habe so eine E-Learning-Plattform für unsere Mitarbeiter und habe eine Mitarbeiter von mir mal die E-Learning-Plattform gegeben. Und eigentlich ist das so voll mein Stolz, was ich da gemacht habe. Ne?
Ja.
Und dann kam er halt an und hat sich das durchgelesen. Und also auch der Einzige, der das mir wirklich gesagt hat, alle Juniors, die bei uns durchgegangen sind, nicht, Mann, ey, Navi, das ist furzlangweilig. Und ich sitze da so und denke mir so, Und ich glaube, der Punkt ist, aber du kommst halt mit einem Alter darauf, das einfach auch wahrzunehmen, weil unsere Aufgabe ist es halt zu vermitteln. Daher, nee, ich kenne das Problem sehr, sehr gut.
Okay, gut, ja. Nee, was ich definitiv auch noch, und das ist auch ein guter Punkt, da bringst du mich nämlich gerade auch drauf. Bei Rakuten habe ich es tatsächlich auch so gemacht, dass wir da einmal eine Knowledge Base aufgebaut haben. Das habe ich mit einer Kollegin aus Australien und den USA gemacht. Das war ein Projekt, was ich da geleitet habe, weil wir halt gesagt haben, wir müssen es so einfach wie möglich und so stark und intuitiv wie möglich aufbauen. Das heißt, wir haben wirklich die Seiten erstmal separiert, wirklich Advertiser, Publisher und dann die relevanten Informationen dazu auch mit Experten eben zusammen runtergeschrieben, runtergefasst, verlinkt zu weiteren Sources, auch welche Quellen im Internet sollte man kennen, wo kriegt man die News gleichzeitig intern, wo sind die Ansprechpartner, wie funktioniert das mit dem Tracking? Also wirklich einen Wissenshub aufzubauen, ist, glaube ich, essentiell und dann eben proaktiv zu educaten. Und das machen die Netzwerke ja intern auch sehr viel, indem zum Beispiel dann Publisher-Manager die neuen Publisher vor den Account-Managern vorstellt, die Account-Manager in den Austausch dann auch mit den Publisher-Managern oder idealerweise auch den Publishern direkt geht. Das heißt, auch so findet ganz viel Education statt und so habe ich es auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel gemacht auf Netzwerkseite und dann auch für damals meine erste Mitarbeiterin im Team. Da habe ich sie wirklich auch Schritt für Schritt rangeführt, mitgenommen. Wir haben ja dann auch QBRs, also Quarterly Business Reviews mit den Publishern durchgeführt. Und sowas hilft auch sehr zu lernen, worüber spricht man, was bedeutet das, man versteht die Modelle besser, wenn man da wirklich einfach mitläuft. Und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass man da dann auch nicht zu viel erwartet und sich danach Zeit nimmt, über die Fragen, die auf Basis dessen entstanden sind, zu beantworten.
Aber hattest du, das ist jetzt mal nur eine kleine Anekdote, aber hattest du das auch? Ich hatte das gerade vor, wann war das? Ich glaube, an unsere Mitarbeiterin hat halt letztes Jahr angefangen und dann hatten wir halt irgendwie so ein Feedbackgespräch nach 6 Monaten und danach meinte sie so, ja, ist schon krass, dass man jetzt weiß, was alles Affiliate-Marketing ist. Mir war gar nicht klar, dass diese ganzen Links halt irgendwie Affiliate-Marketing ist. Und ich meinte so, hä, wie meinst du das? Man hat es mir halt so Beispiele genannt, wie, keine Ahnung, Produktvergleichsseiten. Weißt du, wenn du jetzt bei Boda, bei Chip oder so da bist im Ranking, dass dahinter halt natürlich alles monetarisierbare Links sind. Und ich saß dann, hab halt voll geschmunzelt, weil ich das eigentlich sehr, sehr spannend fand, weil sie mir halt einfach dann auch aus ihrem Alltag oder auch dem Alltag ihrer Familie und dem Surfverhalten ihrer Familie Beispiele genannt hat, um mir darauf basierend halt Geschäftsmodelle von Affiliates zu erklären. Und das fand ich halt echt, echt super spannend. Und da war so ein Aha-Effekt, wo ich mir dachte, ja, cool.
Ja, doch, das habe ich auch tatsächlich schon mehrfach gehabt, aber auch vor allem in die Richtung, gerade jetzt auf Publisher-Seite, wo ich jetzt gerade bin, dass dort dann diejenigen, die verantwortlich sind für eben auch das Partnermanagement heißt, für die Advertiser-Seite und die Netzwerke, dass sie natürlich erstmal nur ihr Publisher-Modell kennen. Das heißt, man muss da dann auch wirklich nochmal ansetzen und sagen, hey, es gibt ja noch viel mehr als das. Und das sind zum Beispiel, und dann sagen sie auch mal, ja genau, stimmt, das habe ich ja so gesehen, ne? Oder wenn man dann auch seinen Eltern mal erklären will, okay, was mache ich denn hier eigentlich? Dass da man auch nach Alternativen schaut, wie kann ich das erklären? Und da nehme ich auch ganz gerne mittlerweile wirklich Beispiele aus deren Surfverhalten. Oder damals habe ich es einfach über einen Marktbesuch erklärt. Also man kann ja wirklich klassisch sagen, okay, wenn du auf den Markt gehst, dann hast du die Anbieter und du hast diejenigen, die eben nachfragen und diejenigen, die dann eben auch noch rufen oder Flyer verteilen oder sonstiges und den Marktveranstalter, der im Prinzip alle Leute zusammenbringt. Und so habe ich das dann versucht, auch nochmal Leuten in meinem Umfeld zu erklären, die sich ja auch immer ein bisschen schwer damit tun, okay, was machst du eigentlich? Jetzt ist es präsenter als damals, aber das ist, man muss wirklich nach Real-Life-Example suchen und das hast du ja dann da auch sehr gut gespiegelt bekommen und das musste ich so auch lernen.
Hi, hier ist euer Navid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, unseren Podcast abonniert und ein Review hier lasst. Umso mehr Leute wir erreichen, umso schöner ist es. Wir möchten gerne unsere Erfahrungen mit allen teilen und einfach viele Leute wie möglich begeistern von Affiliate Marketing. Ich danke euch, ihr helft uns sehr. Ciao!
Ja, das ist es auf jeden Fall. Dieses Internet ist schon komisch. Also meine lieben Eltern oder auch einer meiner besten Freunde, der eigentlich ein sehr renommierter Berater ist, der hat mich, ich glaube, 10 Jahre lang gefragt, erklär mir das nochmal. Und jedes Mal, wenn ich es ihm erklärt habe, hat er es nicht verstanden. Ich glaube, ich nehme das Beispiel das nächste Mal mit und dem Markt und erkläre ihm das nochmal so.
Ja.
Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, auch gerade, wenn du, ich meine, du hattest ja auch unter akuten Zeiten, aber auch jetzt einfach auch, sag ich mal, einen internationalen Einblick. Also gerade auch in den letzten Jahren, ich muss nur sagen, in den letzten Jahren war ich ja schon ziemlich dachlastig. Siehst du denn auch einen Unterschied, was irgendwie so Industry-Know-how angeht, innerhalb der unterschiedlichen Länder oder Regionen? Also nehmen wir ein bestes Beispiel irgendwie, sei es irgendwie UK zu Deutschland oder sei es auch Tier 1 English-Speaking, was auch irgendwie Nordamerika ist, auch vielleicht zum asiatischen Raum?
Ja, totale Unterschiede. Vor allem, wenn man sich die Publisher-Modelle und die Entwicklung anguckt. Gerade wo ich bei Akuten noch die erste und einzige in Deutschland war, habe ich sehr, sehr eng mit dem Londoner Team zusammengearbeitet. Meine Chefin war in London, der Großteil des Teams war in London. Das heißt, ich selber war auch oft da, habe viel von denen auch gelernt, vor allem am Anfang, zum Thema Onboarding dann auch. Das heißt, ich habe wirklich viel auch von diesem Markt direkt mitgelernt und musste das dann transferieren auf den deutschen Markt und habe da dann auch ganz schnell in den Gesprächen mit den Publishern festgestellt, dass ich natürlich erstmal mir einen Überblick auch verschaffen musste, okay, welche Publisher haben wir hier? Was zeichnet wen aus? Wer passt auch für welchen Advertiser? Wie kann ich die dann auch in gewisser Weise pitchen? Das macht man ja dann auch. Und da habe ich schon festgestellt, da gibt es Unterschiede. Insofern, dass der englische Markt, das ist, sagt man ja auch allgegenwärtig, aber das ist tatsächlich im Affiliate-Bereich auch so, immer ein Schrittchen weiter ist. Und gleiches natürlich für den US-Markt, der da nochmal deutlich weiter ist. Und das sieht man am besten eigentlich daran, dass zum Beispiel Card-Linked Offering in den UK deutlich eher angenommen wurde und auch präsent war, als das in Deutschland der Fall war. Ich meine, Finanzen ist eh ein spezielles Thema für uns Deutsche. Da sind wir eh sehr vorsichtig, zurückhaltend. Wenn man dann da auf einmal von seiner Bank, die ING hat das ja, glaube ich, auch rausgeleitet wird auf eine Website und dann Cashback kriegen soll, denkt man sich erstmal, oh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so will oder ich soll Cashback kriegen, wenn ich irgendwo einkaufe, automatisch über meine Karte. Was machen die denn dann mit meinen Daten? Da sind wir Deutschen ja sehr ängstlich. Und da sieht man schon, dass die Engländer da deutlich schneller sind, das Ganze auch mit umzusetzen und anzunehmen. Das ist wirklich einer der großen Unterschiede, würde ich behaupten, und einer der wichtigsten Unterschiede. Und ebenso gilt das mit Themen wie Inkrementalität. Das war da tatsächlich schon deutlich eher ein Thema, als das hier in Deutschland der Fall war, dass da wirklich immer nachgefragt wurde, inwiefern Voucher-Seiten inkrementell sind von Advertiser-Seite. Und da merkt man dann eben auch einen Unterschied, wenn man mit internationalen Advertisern zusammenarbeitet, weil die natürlich eher auch dann in Deutschland danach fragen. Das heißt, idealerweise können dann die Netzwerke im Publisher, der nur in Deutschland aktiv ist, dabei unterstützen, schnell sich dieses Wissen anzueignen. Okay, was wollen die da eigentlich? Was müssen wir liefern? Wie müssen wir uns anpassen? Was müssen wir vielleicht am Geschäftsmodell anpassen? Wohin geht der Trend? Das heißt, man kann das sehr gut als Indikator nehmen, wenn man ein Publisher ist und mit internationalen Advertisern arbeitet, die Nachfrage dort wahrzunehmen. Und gleichzeitig wirklich im Austausch auch mit den Netzwerken und eben auch Agenturen, die international arbeiten, zu bleiben, um von denen auch zu verstehen, welche Trends seht ihr denn und wie schätzt ihr das ein, wann das für uns besonders relevant wird. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also es gibt Riesenunterschiede. Brasilianischer Markt, da hatten wir auch einen Kollegen, da gibt es auch vor allem Unterschiede in Richtung Bezahlung. Das hat aber weniger direkt mit dem Modell zu tun, sondern einfach, wie die Bezahlprozesse dort ablaufen. Sowieso ganz wichtig, egal in welchen Markt wir gucken, jeder Markt hat seine Besonderheiten in präferierten Zahlungsmodellen der Käufer. Ich meine, das ist im Prinzip ein No-Brainer, trotzdem immer noch mal wichtig, das auch zu erwähnen. Wenn diverse Brands bestimmte Zahlungsfunktionen nicht anbieten, sei es in Deutschland auf Rechnung, vornehmlich eben mit Klarna oder jetzt auch bei Now Pay Later, dann wird es schwierig, den User zu konvertieren. Und die unterscheiden sich auch maßgeblich in den jeweiligen Ländern. Australien, auch ein gutes Beispiel, nochmal auch komplett anders, nicht nur natürlich in der Advertiser-Struktur, weil viele Advertiser dort zum Beispiel kein Lager haben, das heißt, die Lieferzeiten sind dort deutlich länger, sondern auch im Anbetracht der Modelle, die es da gibt. Zum Beispiel damals war Australien deutlich mehr ein Vorreiter in Richtung Metaverse, dass man da wirklich geguckt hat, wie können wir Affiliate-Marketing vielleicht auch im Metaverse mehr mit einbringen. Das war zu meiner Zeit, wo ich noch bei Rakuten war, deutlich mehr nachgefragt in Australien, als das hier der Fall war.
spannend. Allein auch, dass du jetzt gerade, dass die Lieferzeiten in Australien so lang sind. Aber siehst du, das sind halt genau die Sachen, die man gar nicht wahrnimmt. Das ist halt auch das Charmante am Online-Marketing, aber auch im Affiliate-Marketing, dass du einfach dadurch, ja, einfach so, was heißt Nuancen? Gar nicht mal Nuancen, aber ich meine, dafür, dass du jetzt im Endeffekt in Deutschland oder jetzt wie wir in Spanien sitzt und dann irgendwie auf einem Markt bist, wo du ihn gar nicht verstehst. Ich werde es nie vergessen. Wir hatten gerade meine Asien-Aktivitäten mit LTK, waren auf jeden Fall eine Bildungsreise für mich, weil ich weiß noch, Isa, lieben Gruß auch an dich, wenn du das hörst, ruft mich entsetzt an, meinte, Navid, ist das euer Ernst? Und ich da so, hä, was meinst du denn gerade? Wir waren kurz davor, irgendwie so die Kampagne irgendwie in China und Taiwan zu starten. Und ich da so, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Sie so, ist dir schon klar, dass ihr, wenn ihr auswählt, ihr irgendwie Taiwan zu China packt und dass man das nicht kann? Und mir war das halt überhaupt, erstens, ich habe mir ehrlich gesagt, bestimmt bin ich nicht die ganzen Länder durchgescrollt, um zu gucken, was da war. Und dann saß ich da so, Alter, scheiße. Und ich glaube, das sind halt aber genau die Sachen, die auch unser Geschäft ja so spannend machen, aber auf der anderen Seite natürlich auch so komplex machen. Mhm. Und aber hast du es denn auch am Nachhinein, also auch gerade aus der Zeit bei Rakuten, wo du dann auch so viel gerade mal, sag ich mal, das UK-Geschäft kennengelernt hast, konntest du dann auch viel davon adaptieren und dann auf den deutschen Markt bringen oder halt sehen, dass du vielleicht auch Geschäftsmodelle hattest, die du in UK hattest, die so gar nicht in Deutschland waren, wo du dann aber wiederum vielleicht trotzdem Tech-Lösungen, Publisher hattest, aus dem Bereich, wo du meintest, ja, warum macht ihr eigentlich keine Affiliate-Marketing, das läuft doch irgendwo anders super.
Mhm, total. Mir hat das extrem geholfen, um Publishern auch mehrwertbringend zur Seite zu stehen, würde ich sagen. Also ich konnte ihnen wirklich gute Insights und Impulse mitgeben, wohin man sich noch entwickeln kann. Und das vornehmlich natürlich auch dann wirklich in einem QBR, wo man auch nochmal mehr darüber lernt, was ist für den Publisher gerade wichtig? Wo entwickeln die sich hin? Und dann zu gucken, okay, wie passt das mit dem zusammen, was wir international an Trends auch sehen und vor allem an solchen, die näher dran auch in Deutschland sind, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass sie in naher Zeit rüberkommen. Und das beste Beispiel war halt wirklich da, wo Voucher angefangen wurde, mehr zu challengen und sie lernen mussten, sich mehr zu diversifizieren und da vornehmlich auch in den Content-Bereich mehr mit reingehen mussten und auch zum Teil sich in Influencer mit ausprobiert haben. Also wirklich da dann diesen Demand mitgeben zu können und Impulse, wie man das eben mit umsetzen kann. Und da würde ich zu 100% sagen, dass ich das machen konnte und mich das auch angetrieben hat unter anderem. Bei mir ist es total wichtig, einen Mehrwert liefern zu können. Und in dieser Position kann man das sehr gut, weil man so viel sieht, so viel Eindrücke bekommt, sehr viel auch darüber lernt, was der Mehrwert ist für die jeweiligen Seiten und das dann auch so weitergeben kann. Und gleichzeitig kann man natürlich international agierenden Publishern dabei helfen zu verstehen, was ist für den deutschen Markt wichtig. Weil man kann nicht auf Teufel komm raus jede einzelne Entwicklung, die jetzt zum Beispiel in UK stattfindet, auch nach Deutschland bringen. Das wird auch nicht so sein oder ist definitiv nicht so. Und da muss man dann auch internationalen Publishern und Advertisern sagen, okay, so könnt ihr das aber nicht in Deutschland machen, weil wir sind noch nicht so weit. Oder das hat da noch keine Relevanz. Oder die Deutschen sind eben misstrauischer, was ihre Daten angeht, was Finanzen angeht. Und sind da more protective über ihre Informationen, persönlichen Informationen. Und das war tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, um da dann auch beratend auftreten zu können und die Unterschiede zwischen den Ländern klar zu machen. Und gleichzeitig sehe ich das natürlich auch bei Styling mit der Influencer-Basis in den jeweiligen Ländern. Der Markt in UK influencerseitig ist deutlich kompetitiver und ist ganz anders strukturiert, wie das in Deutschland der Fall ist. Und das ist dann natürlich auch immer sehr spannend, das mit einzubeziehen in die Strategie, die man entsprechend für das Land mit anwendet, für die Gespräche, die man mit den Netzwerken führt und den Advertisern. Und da wirklich voneinander zu lernen, ist unausweichlich.
Krass, aber auch, dass es jetzt auch in UK so viel kompetitiver ist.
Mhm. Hat auch damit zu tun, dass natürlich der deutsche Markt, ich sag mal, Stylings Heimmarkt ist, ne? Sitzt in Münster, ist in Deutschland gegründet worden, hat sich dort alles entsprechend aufgebaut. Das heißt, das ist da natürlich auch nochmal eine andere Grundvoraussetzung. Nichtsdestotrotz hat der UK-Markt einfach auch nochmal eine ganz andere Struktur. Mhm.
Und glaubst du, wenn du jetzt, sag ich mal, auch das siehst, also was ist eigentlich wichtig? Also ich meine, es gab ja immer früher den Aspekt, dass du gesagt hast, entweder warst du irgendwie so ein Tracking-Nerd oder du warst halt irgendwie ein Marketer.
Ja.
Ich meine, aus der Zeit, wo wir kommen, war es dann meistens beides, weil man beides machen musste. Aber was glaubst du, sollte man jetzt sein? Also ist es jetzt, ich sehe es halt auch immer, auch bei mir jetzt gerade auch im Unternehmen, aber auch bei vielen Aspekten, dass du immer das Problem hast, dass auf der einen Seite irgendwie so den Marketer, der aber nicht die Sprache der Technik spricht und vice versa. Und dann hast du halt ganz, ganz wenige, die halt irgendwie Hybride sind oder irgendwie Zwitter sind, die halt beides können. Wie würdest du jetzt auch gerade, wenn wir auch gerade in Bezug gehen zu neuen Mitarbeitern, Herausforderungen, das sehen? Was glaubst du, ist jetzt, sage ich mal, the place to be?
Ich würde es nicht so absolut trennen wollen im Allgemeinen, sondern sagen, wir brauchen von allem etwas. Warum? Weil wir definitiv Experten brauchen, auf Basis eben der Komplexität, die entstanden ist, die aber dann in der Lage sind, mit zum Beispiel den Marketern auch gezielt in den Austausch zu gehen. Also wir brauchen starke Hybride in den Strukturen. Das heißt, wir brauchen wirklich welche, die beide Seiten verstehen können und auch in der Tiefe verstehen und da ein gefestigtes Wissen haben und auch immer dabei sind, sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden und das dann aber übersetzen können für die Experten in der IT und für die Marketer an sich. Weil so kann dann der Experte auch nochmal sein Fachwissen mit reinbringen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass da eben ein Hybrid mit drin ist, der das Ganze zusammenbringen kann. Und ganz oft ist das ja die Krux heutzutage. Du hast die ITler, die ihre Sprache sprechen und super gut sind in dem, was sie tun, aber es nur ganz schwer oftmals übersetzen können, dass dann eine Sprache gesprochen wird zwischen dem Marketer und dem ITler. Und wenn man solche Leute hat, das ist Gold wert, die braucht man, die sind natürlich nicht so leicht zu finden, aber die sind essentiell. Und da ist es, glaube ich, auch sehr hilfreich, wenn man, wie wir eben auch, aus dieser Branche mitkommt und weiß, okay, was steckt da alles dahinter, weil man dann ein besseres Verständnis dafür hat, was ein ITler denn da auch vielleicht erzählt und wo er herkommt und wie ist denn so eine Linkstruktur, wo sieht man denn was? Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, um ein gemeinsames Verständnis schaffen zu können, um Missverständnisse zu vermeiden. Also für mich macht es der Mix tatsächlich, aber man braucht auch diese Hybride, die sehr stark sind, kommunikativ als auch mit einem technischen Verständnis einhergehend.
Ja, das ist auch sehr spannend. Ich meine, wir haben jetzt ja auch schon geredet und ich fand es schön, dass ja unsere Industrie ist ja auch klein und man trifft sich ja dann ab und zu auch mal wieder. Was liebst du an unserer Industrie?
Genau das. Nein, also ich liebe tatsächlich einerseits natürlich das Umfeld. Also ich finde, die Affiliate-Branche ist super kollegial, sehr herzlich, sehr lustig. Also man unterstützt sich auch. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles People's Business, wie wir auch immer sagen. Das schätze ich sehr. Gleichzeitig aber tatsächlich diese Offenheit für die Weiterentwicklung, die einfach ständig da sein muss, ständig da ist. Und wir bleiben immer am Markt dran, entwickeln uns mit dem Markt weiter, mit den Bedürfnissen der Advertiser. Und was mich explizit auch immer wieder zurückgezogen hat in die Affiliate-Branche, ist tatsächlich der Fakt, dass man die Möglichkeit hat, Einblicke in Advertiser-Geschäftsmodelle und Publisher-Geschäftsmodelle zu bekommen und ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie die unterschiedlichen Größen von Unternehmen auch arbeiten, wie man Gemeinsamkeiten da sehen kann und entwickeln kann und auch die Unterschiede gezielt nutzen kann und darüber lernen kann, um besseres Verständnis von generell der Advertising-Welt zu bekommen. Und Affiliate ist da meiner Meinung nach eine super Schnittstelle und super dafür, ein Verständnis auch für andere Kanäle zu entwickeln. Und treibt mich halt enorm an und finde ich total spannend. Und es wird mir auch nicht langweilig in dieser Branche, weil ich diese unterschiedlichen Eindrücke bekomme. Und weil man auch diese Schnittstelle zwischen Technik und Soft Skills gleichzeitig beziehungsweise auch dem Need im Markt bekommt. Also man hat wirklich dieses, was für viele so abstrakt ist. Okay, was passiert da im Hintergrund technisch? Muss man natürlich auch wollen. Und dann dem, was kommt tatsächlich vorne raus? Also wirklich diese Verbindung zu schaffen zwischen, ich sage jetzt mal Backend und Frontend, ist halt super, super spannend. Verbunden mit den unterschiedlichen Marketingzielen, die man von den Advertisern lernt, den Input, den man haben kann auf beiden Seiten. Und das dann gepaart wirklich mit dem starken Netzwerk, was man ausbaut an den Leuten, die eben in der Branche sind, die ein gebündeltes Wissen haben, was einen weiterbringt und immer wieder Herausforderungen gerne auch neu angehen und gemeinsam angehen. Das ist das, was ich sehr, sehr toll finde an der Branche tatsächlich.
Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Wenn wir jetzt auch nochmal, sag ich mal, jetzt auch langsam unsere Reise hier angucken und final sagen, wo siehst du denn die Herausforderungen der aktuellen Zeit?
Ja, da kann ich mich theoretisch zum Großteil nur nochmal wiederholen. Es ist definitiv das Silo-Denken auf Advertiser-Seite. Natürlich auch makroökonomische Faktoren, die einen Impact haben auf Budgetverteilungen auf Advertiser-Seite. Kann eine Herausforderung sein, wenn aber der Kanal richtig verstanden wird und dahingehend eben die entsprechende Education stattfindet, kann es auch von Vorteil sein, weil wir ein Performance-Kanal sind. Das heißt, man kann bei uns wirklich den Effekt von jeweiligen Maßnahmen nachweisen. Dann ist immer noch ein großes Problem, dass die Affiliate-Branche nach wie vor bei vielen Marken noch mit Vertrauensproblemen zu arbeiten hat. Also es ist immer noch die Angst da, oh, wird da nicht betrogen? Ist das nicht ein High-Risk-Kanal? Da muss, glaube ich, auch noch ganz viel entgegengewirkt werden, weil auch da hat sich die Branche natürlich extrem weiterentwickelt. Es gibt bessere und mehr Technologien denn je, die das schneller erkennen können, dagegen arbeiten können, glaube ich, auch sehr wichtig. Und wirklich diesen holistischen Approach stattfinden zu lassen auf Markenseite, das ist für mich eigentlich mit eines der wichtigsten Punkte. Einhergehend mit technologischen Challenges und der Marktmacht von World Gardens wie Google, wenn Änderungen stattfinden bezüglich Cookie, wissen wir alle, wird auch schon ewig drüber gesprochen. App-Tracking haben wir drüber gesprochen, ist für mich auch noch eine der größten Herausforderungen. Cross-Device, Omnichannel, Riesenthema, kann man super viel machen, auch in Richtung In-Store, wo auch Netzwerke anfangen, Lösungen in Richtung Tracking anzubieten. Auch da noch unglaublich viel Potenzial, was noch ausgeschöpft werden kann. Und wirklich diese Internationalität von dem World Wide Web wirklich zu verstehen und als Advertiser zu nutzen, anstatt dann auch Publisher mit abzustrafen, ist eine der größten Herausforderungen. Also es gibt noch viel zu tun.
Und ich hoffe, dann können wir danach nochmal zu zweit darüber reden und einfach da weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben.
Ich hoffe
Annalena,
auch.
Annalena, vielen, vielen lieben Dank. Es war eine sehr schöne Zeit mit dir und ich freue mich auf bald.
Ebenso. Vielen, vielen Dank, Navid.